Ja, ihr habt euch und mir ein Thema gestellt, bergauf. Ihr wollt alle bergauf. Ganz schön mühsam, was ihr euch da vorgenommen habt. Ja, wie kommen wir vorwärts? Das ist eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen, die sich viele Menschen stellen an vielen, vielen Ebenen ihres Lebens. Ja, es soll bergauf gehen. Manchmal geht es auch bergab. Und dann geht es wieder bergauf. Ich habe mir in der Woche natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe das Thema nicht ganz getroffen, aber vielleicht kann es euch doch helfen. Ich habe so in die Natur geschaut. Ist ja die schönste Zeit meines Lebens, so, wenn wir den Winter geschafft haben. Das Dunkel ist vorbei, vielleicht auch die Kälte. Und man spürt die Sonne wieder, sie wärmt und wenn man so in die Natur hineinschaut, wird langsam so alles wieder anfangen zu pulsieren und so. Und das, was über Monate so tot aussah und so trostlos und so traurig, das kriegt wieder neues Leben. Ich bin dann hängen geblieben an einem Getreidehalm und habe ihn nochmal angeschaut, habe nochmal ein bisschen darüber gelesen. Das ist ja faszinierende Natur Gottes. Wenn man das bauen würde, müsste man den Eiffelturm auf einen Quadratmeter stellen, um die gleichen Konditionen zu haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange der Eiffelturm stehen würde, wenn er auf einem Quadratmeter Grundfläche steht. Würde ich nicht mehr empfehlen, zu viel besuchen oder auch in die Nähe zu gehen. Das kann sehr ungesund sein. Aber so ein Getreidehalm, der ist eben in derselben Kondition, wenn man die Größe vergleicht. Und das ist ja noch gar nicht alles, das ist ja nur die Länge. Und obendran hängt da nochmal ein Vielfaches seines Gewichtes und Faszination Gottes. Und eines der Geheimnisse, die da drin steckt, sind Wachstumsknoten. Und über die hätte ich gerne mit euch ein bisschen nachgedacht heute, über Wachstumsknoten, die Gott schenkt. Die Bibel sagt ja, dass Gott ist, der das Wachstum schenkt. Wir können das nicht hervorpressen. Wir können es nicht wollen, wer weiß wie. Ich meine, ihr könnt das wollen, aber es wird nicht viel nützen. Gott ist, der das Wachstum schenkt. Was wir tun können, ist vielleicht ein paar günstige Bedingungen schaffen oder ein paar ungünstige, dann geht es halt länger. Aber das liegt so ein bisschen in unserer Hand. Aber Gott allein ist der, der Wachstum schenkt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so Wachstumsknoten, die wären ja auch in deinem und meinem Leben eine gute Sache, denn dann kommen die Stürme, dann kommt der Regen und dann kommt der Hagel. Und ich habe dann nochmal nachgelesen in der Woche, so die Wachstumsknoten sind ein wesentlicher Teil, dass sich so ein Halm auch wieder aufrichten kann, wenn er nicht abgebrochen ist. Aber auch für den abgebrochenen Halm hat Gott ja eine Lösung, denn er sagt, das geknickte Rohr will ich nicht abbrechen, sondern wieder aufrichten. Auch das ist ein Wunder Gottes. Ich möchte hier einen kleinen Text lesen aus dem 2. Petrus, der so als Einstieg ein bisschen helfen soll. Über den Text selbst will ich dann gar nicht viel sagen, sondern ihn nur zum Anlass nehmen, auch über Petrus ein bisschen zu sprechen und seinen Wachstumsknoten, die Gott ihm geschenkt hat für sein Leben. Und vielleicht kannst du dich ein bisschen wiedererkennen oder Gottes Geist transferiert das auf deine persönliche Lebenssituation. Das ist ja, warum wir in den Gottesdienst kommen. Da heißt es 2. Petrus 1, 3 bis 8, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben durch die Begierde der Welt ist entflohen seid. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Also hier sind ein paar Wachstumsknoten genannt, von denen der Petrus sagt, also die Dinge, die sollten bei euch vorhanden sein und wachsen und dann werden wir im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn nicht träge noch fruchtleer sein. Ich will halt nicht auf den Text eingehen, ich habe ihn nur im Anlass genommen, um mal deutlich zu machen, dass der lebendige Gott an deiner und meiner Entwicklung sehr, sehr interessiert ist. Und dass er an unserem Wachstum interessiert ist und dass er eine Menge dafür tut, dass wir wachsen. Und eins dieser Dinge sind dass er Wachstumsknoten in unserem Leben schenkt, die wir hoffentlich erkennen, annehmen und die uns stark machen in der Nachfolge Jesu Christi. Ich bleibe bei Petrus, der uns diese Verse geschrieben hat, und wir machen ein paar wenige Stellen Halt, um zu verstehen, wie das bei ihm vonstatten gegangen ist. Alles Wachstum braucht natürlich einen Anfang, ihr Lieben, das ist klar, das ist überall so. Bei Menschen ist die Geburt, bei der Pflanzenwelt ist der Same, der aufgeht, der befruchtet ist, der wächst und der heranwächst, wie überall. Das braucht keine große Erklärung, das haben wir alle gesehen, verstanden, verinnerlicht, das ist klar. Es war bei Petrus auch so und bei ihm war der Anfang ein bisschen schwierig. Er war ja ein Fischer von Beruf und waren viel nachts unterwegs. Wenn die Fischer das Netz nicht sehen konnten, dann hat er gefischt und tagsüber haben sie das verkauft und davon haben sie gelebt. Das war ja ein normales Business. Aber in der letzten Nacht, da ist irgendwas schiefgegangen und da haben sie dann nichts gefangen und Petrus hat nichts gefangen und natürlich war er mit seinem Leben beschäftigt. Er hat gedacht, was kann das sein, wie kann das passieren, wie kann mir das passieren, so einem erfahrenen Mann, der Nacht für Nacht unterwegs ist, der die Dinge kennt, der die Dinge im Griff hat, jahrelange Erfahrung, kommt morgens ans Ufer und hat nichts gefangen. Natürlich sind die Netze schuld und er befasst sich mit den Netzen, er denkt, wo ist das Loch, wo ist der Fehler, wieso kann das sein und so weiter, die Fragen, die man sich stellt, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und in dieser Situation kommt dann Jesus an das Ufer, zufällig, ungeplant, treffen die aufeinander. Viele Menschen kommen zusammen, weil sie Jesus kennen und erlebt haben und gehört haben. Petrus eigentlich auch, aber er war noch distanziert und er wusste nicht so recht, mit dem Jesus etwas anzufangen. Und Jesus hat dann gepredigt und höflich wie Petrus ist, hat er ihm dann noch das Boot auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Dann sind sie ein bisschen rausgefahren, das ist ja so von der Akustik her ein guter Gedanke und dann die ganze Akustik des Meeres, des Schalls und so ausgenutzt, um den vielen Menschen zu predigen. Und die Kraft Gottes war da, wie sie oft da war, Menschen wurden geheilt, Menschen wurden befreit, Jesus sprach und er sprach über die Liebe Gottes, er sprach über die Vergebung, er sprach über das neue Leben, er sprach über die Veränderungen, er sprach über das Bergauf schlechthin. Und alle waren begeistert und beeindruckt. Selbst seine größten Kritiker haben gesagt, Jesus predigt mit Vollmacht. Nur einer nicht. Der war immer noch mit seinem Netz beschäftigt und mit seinem Misserfolg. Und der konnte nicht verstehen und so weiter. Das ist ja, du kannst ja in Jesu Gegenwart sitzen und trotzdem mit anderen Dingen beschäftigt sein. Und das war der. Und der war, denkt, wo kann das nur dran liegen und so. Und während Jesus mit Vollmacht sprach, dachte er, was ist bloß schiefgegangen in dieser Nacht und was kann das sein? Und das Netz und das Schiff und die Fische und der falsche Moment und all die Dinge kursieren. Bis Jesus das so merkt, ne, da ist einer, der interessiert das überhaupt nicht, was ich hier erzähle, und mit ihm dann diesen Fischfang macht und sagt, jo Petrus, dann fahren wir jetzt mal raus und dann machen wir jetzt mal einen Fischfang. Und das war für den erfahrenen Fischer natürlich völliger Unsinn, weil man tagsüber im Sonnenschein das Netz sieht und die Fische natürlich abhauen und so weiter und so weiter. Deswegen war das für den völlig klar. Und er sagt auch ganz, ganz deutlich, Herr, auf dein Wort hin will ich es wagen. Das heißt, wenn wir am Ende zurückkehren und wir haben nichts gefangen, dann bist du schuld. Okay, sagt Jesus, gut, machen wir auf mein Wort hin. Die meisten von uns kennen die Geschichte, sie fangen einen riesen Fischfang, das Boot ist voll und so und Petrus versteht die Welt nicht mehr und es entscheidet sich etwas in seinem Leben, was das Allerwichtigste ist. Er erkennt in diesem Moment, es liegt nicht am Netz, es liegt nicht am Fisch, es liegt nicht am See, es liegt nicht an der Technik, es liegt am Petrus. Er ist das Problem. Er hat nicht verstanden. Er ist weit weg von Gott. Er ist unerlöst. Er folgt Jesus nicht. Er ist der, der das Problem ist. Und das erkennt er da, wie er knöcheltief im Fisch steht. Interessiert ihn auf einmal der Fang nicht mehr. Und er sagt, Jesus, geh von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Was in einem Boot mit zwei Mann, die da sind, keinen Sinn macht. Also solltest du mal eine Plattl-Tour machen und so mit jemandem, sag ihm nicht, geh weg, das macht keinen Sinn. Aber du merkst, Jesus, der Petrus war auf einem ganz anderen Niveau. Er war nicht mehr beim Fischen, er war nicht mehr bei den Netzen, er war bei geistlichem Leben und er erkannte, Mensch, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Vergebung, brauche das Heil, brauche dem muss ich nachfolgen. Und er spürt, das ist der Heilige und ich bin der Sünder. Wir können nicht zusammen in einem Boot sein und das ist das, was er empfindet. Er sagt, geh von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hat gesagt, red nicht so einen Quatsch, lass wir an Land gehen. Lass die Fische hier und die Boote und kommst und folgst mir nach. Und er hat das auch verstanden und er ließ alles zurück und folgte Jesus nach. War ein Startschuss in seinem Leben, der alles in seinem Leben verändert hat, der seine ganze Lebensplanung, seine ganze Zielrichtung bis hin in die Ewigkeit völlig verändert hat. Und als Jesus ihn dann mal gefragt hat, die Jünger, wer sagen denn die Menschen, dass ich sei? Dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, und wieder hat Gott dir das offenbart, das war nicht ein Mensch, sondern Gott hat es in dein Leben hineingelegt. Und macht in seinem Leben so richtig einen dicken Wachstumsknoten, einen Knoten der Erkenntnis, den er nie wieder loslässt, der bestehen bleibt bei allem Sturm, bei allem Regen, bei allem Missverstehen, bei allem Nichtverstehen, bei allen Umständen bleibt bestehen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich hoffe, dass der Wachstumsknoten in deinem Leben auch so verankert ist, wie das bei Petrus war, wie es eigentlich normal ist, wie es in einem Christenleben geschieht. Später sagt Jesus noch einmal und fragt ihn, wollt ihr auch alle gehen? Und Petrus sagt, ja, wohin sollen wir denn gehen? Du bist Christus, der Heilige Gottes. Und er merkt, das ist der, der von Gott gesandt ist, das ist der Christus, das ist der, der mein Leben bringt und er hat in seinem Leben das fest verankert. Er hat alles zurückgelassen und ist Jesus nachgefolgt, hat vieles auch noch nicht verstanden und vieles auch falsch verstanden, aber das, der Knoten, der hat mal gesessen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das hat Gott in seinem Leben verankert. Wunderbar. Und dann gab es eine weitere Situation, wo Jesus ihm dann gefragt hat, aufgrund einer Situation, wie oft soll ich meinem Bruder denn täglich vergeben? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Petrus, der kommt aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Einzige, was vergeben wurde, waren Sünden, die unbewusst und unabsichtlich begangen worden sind. Die wurden vergeben, alles andere wurde geahndet oder bestraft. Jetzt stellt Jesus ihm die Frage, wie oft, Petrus, soll ich denn täglich meinem Bruder vergeben? Das ist natürlich eine Falle für einen Alttestamentler. Und Petrus hat inzwischen begriffen, hey, Vergebung ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Er hat das miterlebt. Da kamen Menschen, die gefangen waren in Schuld und Sünde. Eine Prostituierte kam. Wo ist dein Mann? Ich habe keinen, fünf habe ich gehabt, der sechste ist nicht deiner. Und dann hat er erlebt die Vergebung, wie Jesus diesem Menschen vergeben hat, Schuld vergeben hat. Er hat erlebt, wie einer durch die Decke gelassen wurde, ein gelähmter Mann. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Petrus hat gedacht, meine Güte, was kann der arme Mann denn gesündigt haben? Ja. Und er hat verstanden, Vergebung ist etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube, er hat gedacht, jetzt poker ich mal hoch. Und jetzt sage ich mal was ganz, ganz Gewagtes und ganz was Wichtiges. Und er schwingt sich auf und sagt, Herr, siebenmal. Er hätte wahrscheinlich gedacht, Jesus, dass er gesagt, Petrus, übertreib nicht. Aber die Antwort war anders. Ihr wisst, nein, sagt Jesus, nein, nein. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Merkt, Petrus kommt ein neuer Wachstumsknoten in sein Leben und er versteht, Vergebung ist nicht ein Moment, den wir dann Vergebung aussprechen, sondern Vergebung ist ein Lebensstil. 24 Stunden am Tag, zu jedem Moment. Und das Faszinierende, ihr Lieben, was mein Herz bewegt, ist, wenn Gott das von uns erwartet, dann lebt er das selbst ja in Perfektion. Er erwartet ja nichts von uns, was er selbst nicht lebt und gelebt hat und ist. Und die Faszination unseres Gottes ist, in Christus Jesus, bald feiern wir Ostern, dann gedenken wir an unseren Herrn, der gestorben ist, der sein Blut gegeben hat, der ausgeblutet ist am Kreuz auf Golgatha und sein Blut hat Schuld vergeben, ein für alle Mal, für alle Zeit, für jeden Moment, für alles Vergangene, für alles Gegenwärtige, für alles Zukünftige, 7-mal, 70-mal. Und sagt Petrus, das ist dein Lebensstil. So sieht das aus. Mach das in deinem Leben fest. Vergiss es nicht. Darum geht's. Das mache ich mit dir und ich erwarte, dass du das lebst. Ich lebe das mit dir und du lebst das mit all den anderen. Und bei 490 Mal am Tag macht es keinen Sinn mehr zu zählen. Bei 7-mal könnte man noch sagen, okay, 8-mal haue ich zu. Bei 7-mal, 70-mal hat sich das erledigt. Dimensionen Gottes, die Petrus in seinem Leben verankert und versteht, jo, darum geht's. Das ist das Herz Gottes. Das ist die Dimension Gottes. Und das will ich leben. Das hat er auch gelebt in seinem späteren Leben. Noch einmal kommt er an eine Stelle und ihr merkt, dass Gott uns immer wieder so an persönliche Grenzen führt, wenn es bergauf gehen soll, wenn es wachstümlich sein soll. Es gibt ja immer so Etappen, die sind so ja, Wachstumspausen und dann kommt wieder ein Knoten und dann kommt nochmal eine Pause. Was macht Gott in deinem Leben und meinem Leben natürlich genauso. Ein anderer Wachstumsknoten, ihr Lieben, hat Petrus dann erlebt, als es um das Sterben Jesu ging. Und zwar geht es da eigentlich um die Selbsteinschätzung, die Menschen normalerweise schwerfällt. Also normalerweise gehen wir davon aus, dass wir das gut können. Die Tatsache und die Wahrheit ist, dass wir es am allerwenigsten können. Das hat nicht nur mit Petrus zu tun, das hat mit uns zu tun, so ganz persönlich. Es ist gar nicht so einfach, sich richtig einzuschätzen, auch aus der Sicht des lebendigen Gottes. Und Petrus läuft zur vollen Form auf und sagt, Herr, wenn dich auch die 11 alle verlassen, ich werde mit dir sterben. Also das war schon menschlich nicht sehr besonders nett, so die anderen abzuqualifizieren, ja, und so, das sind alles Luschen, aber auf mich kannst du dich verlassen. Das ist keine gute Herzenshaltung. Ich gehe mal davon aus, dass er es nicht böse gemeint hat. Er wollte einfach rausstellen, Herr, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin da. Und wenn es durch den Tod geht, auf mich kannst du zählen. Auf die anderen bin ich nicht so sicher, aber ich bin da. Ein typischer Fall von grenzenloser Selbstüberschätzung. Ja. Dasselbe gilt es übrigens auch an der anderen Seite. Man kann sich auch grenzenlos unterschätzen. Das ist genauso doof und genauso falsch und genauso sündig. Bloß wirkt es ein bisschen sympathischer, weil es so nach Demut klingt. Ist aber nicht. Und Jesus schaut ihn an und sagt, mein lieber Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verraten haben. Kennt die Geschichte? Jesus wird gefangen genommen, er wird geschlagen, er wird gepeinigt. Petrus sitzt da, so von Ferne heißt es, und beobachtet die Sache. Und jemand sagt zu ihm, hey du, dich kenne ich doch. Du warst auch mit ihm. Nein. Doch, ich kenne dich. Und dann sagt Petrus einen Satz, über den er am Ende bitterlich geweint hat. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat wieder und wieder bezeugt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt sitzt er da und hat Angst und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Nach dem 3. Mal kräht der Hahn und er geht raus und weint bitterlich, ist enttäuscht über sich selbst, hat sich falsch eingeschätzt, hat gedacht, er schafft das, hat gedacht, er ist besser und ist enttäuscht über sich selbst. Das gibt's. Das kann schwer auf einer Seele ruhen, wenn man denkt, oh, hast du nicht geschafft, bist du schwach geworden, war falsch, hast verletzt, bist gescheitert. Bist an deinem eigenen Maßstab gescheitert, bist an Gottes Maßstab gescheitert, hast es nicht geschafft, bist gescheitert, hast Angst gehabt, hast Schiss gehabt, hast um dein eigenes Leben gejammert und hast verleugnet das, was du eigentlich nicht verleugnen solltest. Und dass der Mann dann bitterlich weint, ist verständlich. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Aber er sieht die Realität seines Lebens. und ist so entmutigt, dass er denkt, diesem Jesus nachzufolgen, das ist nichts für dich, das ist was für andere, für Starke, für Tolle. Lass uns zurückgehen und wir gehen fischen. Oder er sagt, ich gehe fischen und die andere sagt, okay, dann gehen wir mit. Und wieder sind sie da und wieder haben sie nichts gefangen. Jesus ist auferstanden. Und wieder sind sie am See Genezareth. Petrus, das muss ja ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen sein. Und er kommt wieder an, hat wieder nichts gefangen. Und als sie an Land ankommen, sitzt Jesus da an einem Kohlenfeuer oder an einem Feuer und hat einen Fisch, wo immer der den her hat. Und sagt, na Jungs, seid ihr ja wieder. Wo war der denn? Und dann muss er in die Augen dessen schauen, den er übelst verraten hat. Vielleicht hat er sich an den Knoten erinnert, 70 Mal. Dann schaut ihn Jesus an und sagt, hast du mich lieb, Petrus? Und sagt, ja, Herr. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Hast du mich lieber noch wie diese? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hat dann diese Frage nicht mehr so beantwortet. Und hat dann festgestellt, ey, ich bin so abhängig von der Gnade Gottes. Ich bin so abhängig von der Kraft Jesu Christi. Ich bin so abhängig von dir, dem lebendigen Gott. Und er merkt und stellt demütig fest, hey, meine Einschätzung war völlig falsch. Ich habe das gar nicht so begriffen. Aber was ich heute begriffen habe, Herr, dass ich bin abhängig von dir. Du bist mein Leben. Du bist derjenige, der mich stärkt. Du bist derjenige, der mich befähigt. Du bist derjenige, der die Wahrheit über mein Leben sagt und kennt und mir deutlich macht. Und er hat einen riesen Wachstumsknoten in seinem Leben erlebt, indem er begriffen hatte, hey, ich bin allein auf Gottes Gnade angewiesen. Als er dann im Gefängnis war und als sein Bruder Jakobus enthauptet war, da schlief er so fest, dass der Engel Mühe hat, ihn aufzuwecken, weil er genau diesen Knoten, diesen Wachstumsknoten begriffen hat. Hey, ich bin abhängig von der Gnade Gottes, was immer geschieht, ob im Gefängnis oder ob bei der Predigt, wo sich 3000 bekehren. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Und als sie ihn dann feiern wollten über das Wunder, das er getan hat, da konnte er gar nicht schnell so sagen, nee. All das ist geschehen in dem Namen Jesus. Und er hat diese Tatsache begriffen, Petrus, es kommt nicht auf deine Kraft, auf deine Fähigkeiten, sondern auf das, was du in der Lage bist zu leisten, das, was du dir zutraust und all die Dinge, es kommt darauf an, was Gott in dein Leben hineinlegt, was er wirkt, was Jesus dir schenkt, wie er dich befähigt. Und am Ende gehört ihm aller Lob, alle Ehre und allem Dank, weil Gott das wirkt. Ich glaube, dass er das zutiefst in seinem Leben begriffen hat und dass er ein Wachstumsknoten war, bei aller Erfolge, die er nochmal feiern sollte und bei allen Leiden, die er durchleiden sollte, war das wichtig. Herr, ich bin abhängig von deiner Güte und deiner Gnade. Und ich danke dir, dass du mit mir gehst und dass du segnest und dass du mich hältst, dass du mich trägst, dass du mich erfüllst. Es geht um dich und um dich allein. Eine harte Lektion für ihn, aber je härter die Lektionen sind, je stärker sind auch die Knoten. Das ist in der Natur so und das ist auch im Geistlichen so. Und noch eins würde ich euch gerne mitnehmen, wo Petrus einen Wachstumsknoten macht, der ist ja ein eingefleischter Jude. 4000 Jahre jüdische Geschichte spiegeln sich wieder in seinem Leben. Das, was er kennt, er gehört zu Gottes Volk. Sohn des lebendigen Gottes hat sein Volk besucht. Er ist Christus, der Messias. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja. Jetzt ist Christus gestorben, auferstanden. Sie haben Pfingsten erlebt. Jetzt kommt der nächste Knoten in seinem Leben, den Gott verankert. Er sitzt auf der Terrasse oben, hat Hunger, wartet aufs Essen und Essen kommt. Aber Essen kommt nicht, wie erwartet, von unten, sondern Essen kommt von oben. Und ein Tuch mit allen möglichen Tieren, ja, die im Judentum absolut verboten sind zu essen. Tuch kommt runter in einer Vision, Petrus schaut, ekelt sich, sagt, bah, was ist das denn? Und hört Gottes Stimme und sagt, schlachte und iss. Petrus sagt, auf keinen Fall. Nein, Herr, Was ja eigentlich keinen Sinn macht. Entweder sagst du Herr oder sagst nein. Aber Petrus sagt, nein Herr, mache ich nicht. Gut, das Tuch geht wieder hoch, kommt wieder runter. Schlachte und iss. Nein, auf keinen Fall, habe ich nie getan. Von Kindesbeinen an und so, wir wissen doch, nein, 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 nein. Dritte Mal, Schlachte und iss. Muss es auch nicht, aber er bekommt eine Botschaft und die heißt, heiße du nicht gemein, was ich gereinigt habe. Und dann steht in der Bibel, und als er noch darüber nachdachte, sagte der Geist Gottes zu ihm, weißt du, da stehen ein paar Männer bei unten, bei uns, bei dir unten vor der Tür, die werden dich einladen, geh mit, denn ich habe sie gesandt. Er geht dann mit in ein Haus, in dem er sonst nie einkehren würde, nämlich bei dem Cornelius, der ist ein Heide, ein Unreiner, einer von denen, die er da im Tuch gesehen hat. Er geht in das Haus, was er nicht tun wollte, und er fühlt, Gott schafft etwas Neues in mir, das ich bisher nicht gesehen, gedacht, an dem ich nicht geträumt habe, das ich nie vorstellbar gehalten habe, das macht Gott mit mir. Und dann verkündigt er das Evangelium, schlichte Botschaft, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 10, erzählt von Jesus, den Gott gesalbt hat, der Gutes getan hat, den die Juden gekreuzigt haben, und erzählt schlicht und einfach das Evangelium, und während er spricht, fällt der Geist Gottes über die ganze Versammlung, alles Heiden, alles Unreine. Petrus traut seinen Augen nicht, der Geist Gottes fällt, sie weissagen, sie reden in neuen Zungen. Der Geist Gottes ist da und berührt die Unreinen aus der Sicht des Petrus. Das Unmögliche, das Unfassbare, das Unglaubliche, dass sowas passiert. Später sagt er dann, wie konnten wir denen denn das Wasser der Taufe verwehren, wo Gott sie doch erfüllt hat mit Heiligem Geist. Er war immer noch auf dem Gedanken, was kann ich verhindern? Es hat gedauert. Bis er begriffen hat, das hat er später gesagt, der Geist Gottes ist in derselben Weise auf sie gefallen wie auf uns. Und Gott macht ihm klar, Petrus, es geht nicht um Judentum. Es geht nicht um ein errettetes und erwähltes Volk. Es geht um alle. Es geht um Menschen, es geht um Heiden, es geht um jeden Einzelnen, der in dieser Welt lebt. Mein Heil ist größer als das, was du kennst und was du erlebst. Vielleicht kennst du dir auch so einen oder anderen vorstellen, so in deiner Umgebung, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass irgendetwas in seinem Leben passiert. Hallo? Alles ist möglich. Der Petrus, der hat das nicht fassen können, dass da sowas möglich ist. Und er sieht denn da und Gott wirkt und er ist erstaunt und er wird dafür ein Fürsprecher im Kreise der Apostel und sagt nein. Und Gott macht sein Herz größer, als es jemals war. Und er versteht die Dimension Gottes, die größer ist als seine Vorstellung, als seine Vergangenheit, als seine Kultur, als alles das, was er jemals gedacht, an das er geträumt hat. Da nimmt ihn Gott mit und macht ihn einem Wachstumsknoten. Und als Petrus nach Hause gegangen ist, da wusste er, Gottes Heil ist für alle Menschen. Er brauchte diese Erkenntnis später, um mit seinem Bruder Paulus klarzukommen. Und das hat er an diesem Tag begriffen. Und Gott hat es in seinem Leben verankert. Und hat einen Wachstumsknoten in sein Leben hineingelegt, der so entscheidend war und so wichtig. Eben manchmal sind es Offenbarungen Gottes, die uns helfen, die uns klar machen, die in unser Leben hineinreden und die etwas verankern, was unvergesslich ist für den Einzelnen. Manchmal sind es die Herausforderungen und die Grenzen, an die Gott uns führt, an denen wir verstehen, oh, jetzt komme ich an meine persönliche Grenze und wir spüren, Gott tut etwas, um mich darüber hinwegzunehmen und seine Dimension zu haben und zu leben und zu verstehen und das in meinem Leben zu verankern. Manchmal sind es unsere eigenen Fehler und Schwächen, alles das, was wir falsch gemacht haben, was wir nicht verstanden haben, was wir versaut haben, was wir vernachlässigt haben. Und überall sucht Gott und macht uns klar an gewissen Punkten deines und meines Lebens, hey, da möchte ich dir gerne einen Wachstumsknoten hinmachen, dass du das nicht vergisst, dass du das verankerst, dass du darüber wegkommst, dass du dir selbst vergibst, dass du Vergebung Gottes annimmst und dass du stark wirst in dem Punkt. Denn worin wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen haben, da können wir Gnade und Barmherzigkeit leben. Da, wo wir Offenbarung empfangen haben, können wir Offenbarung leben. Da, wo wir unsere eigenen Fehler überwunden haben, können wir helfen, Fehler zu überwinden. Da, wo Gott uns an Grenzen führt, die wir vielleicht gar nicht mögen, die wir gar nicht verstehen, die wir gar nicht einordnen können. Warum passiert mir das? Wie komme ich in Situation? Ja, bei anderen ist das anders. Ja, bei anderen ist das anders, weil Gott sie anders führt. Und immer wieder kommen wir in gewisse Situationen und was Gott wirklich tut, ist, er macht uns stark. Er bereitet uns vor für die hundertfältige Frucht, die da kommen soll. Und dazu muss er Wachstumsknoten in dein und mein Leben einarbeiten, damit das am Ende funktioniert und tragfähig ist und durchhält und Frucht bringt für die Ewigkeit. Wisst ihr, und das Verrückte ist, am Ende ist der Halm uninteressant. Nach der Ernte interessiert sich kein Mensch mehr für den Halm, sondern nur noch für die Frucht. Tut mir leid für dich. Du hast dich so angestrengt, du hast so tolle Knoten entwickelt. Aber am Ende geht es um die Frucht, die dabei entsteht. Keiner rühmt den Halm am Ende, keiner stellt sich den irgendwo hin, keiner tut den in die Vase und sagt, Mensch, du hast toll gearbeitet, du hast alles wunderbar gemacht. Durch dich ist Frucht entstanden. Kein Mensch interessiert sich dafür, es wird verbrannt. Es wächst etwas Neues. Es geht um die Frucht. Und das ist das Großartige, dass Gott uns immer wieder da meint, es geht nicht um dich in erster Linie, es geht um das Reich Gottes, es geht um die Gnade Gottes, es geht um Jesus Christus. Er allein ist der, der wirklich zählt. Die Frucht, die durch uns entsteht, ist zur Ehre des lebendigen Gottes. Und man wird sich über die Frucht freuen und man wird jubeln und man wird die Ernte einfahren und man wird Gott preisen und es wird herrlich sein. Deswegen lohnt sich das, sich darauf einzulassen, auf die Wachstumsknoten, die Gott in unser Leben hineingeht. Manchmal geht es an Grenzen, vielleicht stehst du heute an so einer Grenze und denkst, ja, ganz schön herausfordernd, ganz schön gefährlich, ganz schön interessant. Lass dich drauf ein. Wenn es bergauf gehen soll, dann lass dich auf Gottes Wirksamkeit ein. Er hat einen fantastischen, großartigen Plan mit dir und mit mir und wir können uns darauf einlassen und zum Segen sein für Gott und Mensch. Und das ist ein glückliches Leben, das ist das, was uns reich macht, das ist das, was uns erfüllt, das ist das, was unserem Leben Sinn gibt für die Zeit, für die Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du immer wieder derjenige bist, der Wachstum in unserem Leben bewirkt. Du hast das für dich ganz persönlich, für dich behalten, dass du es tun willst. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und liebst und du kennst unsere Lebensweg, du kennst die Situationen, du kennst die Grenzen, du kennst die Herausforderungen, Herr, du kennst die Offenbarungen, du kennst die Begegnungen eines jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du intensiv daran arbeitest durch deinen guten Heiligen Geist, um uns stark zu machen, widerstandsfähig, fruchtbar für die Ewigkeit. Herr, wir wollen dir Ja sagen zu deinen Wegen, zu deiner Wirksamkeit, zu deinem Weg, den du mit uns gehst, mit uns ganz persönlich. Wir wollen auch heute wieder Ja sagen. Manche Dinge werden wir später verstehen, aber wir glauben dir und wir vertrauen dir, du machst uns stark und du wirst viel Frucht bringen. In Jesu Namen. Amen.